Klar, normalerweise liebe ich flach und schnell, auch leicht bergab. Ja, aber ich bin noch keine 60 Kilometer gelaufen. Ich glaube, meine Beine sind komplett zerschossen da. Ob ich dann da am Ende so schnell laufen kann, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen.
Und ich bin gestern die letzten 10 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das wären irgendwie so die härtesten 10 Kilometer meines Lebens.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Ja, salut aus dem Alles-Laufbar-Chalet, hier ganz kurz vor den Toren von Chamonix. Ich bin hier heute mit Christian. Wir haben uns zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, die quasi unsere Nachbarinnen sind. Laura Hottenrott, Daniela Oemus. Schön, dass ihr da seid. Hi.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir hatten jetzt hier gerade so einen kleinen Emergency. Als ihr hier reingekommen seid, haben wir schon gesagt, Vorsicht, hier liegt ein Kabel, bitte nicht drüber stolpern. Laura, jetzt ist es deinem Finger an den Kragen gegangen fast.
Ja, also das Kabel bin ich nicht gestolpert, aber mir ist nicht groß umgefallen und die zwei Finger waren eingequetscht, aber ich glaube, wir haben es gelöst. Es wird ein bisschen sauber, aber es sind ja nur die Finger, ist nicht so schlimm. Ihr habt mir ja Eis gegeben. Das hätte ich zwar gerade eher für meine Plantarfaste gebraucht, aber für die Finger.
Wir können dir noch was reichen. Also du wirst auf jeden Fall mit einem kleinen Souvenir von uns heute nach Hause gehen. Ja, genau, es ist tatsächlich die erste Preview-Show, die OCC-Preview-Show, die wir heute mit euch aufzeichnen werden. Morgen und übermorgen gibt es noch zwei weitere Shows.
Genau, am Dienstag besprechen wir den CCC und am Mittwoch geht es dann um den UTMB.
Genau, starten wir doch einfach mal rein. Wir haben jetzt heute Montag, das Wetter ist traumhaft, in eurem Rücken sieht man den Mont Blanc. Seit wann seid ihr denn in Chamonix? Wart ihr schon mal in der Stadt? Habt ihr schon mal so ein bisschen Atmosphäre schnuppern können?
Wir gehen durch.
Okay. Ich bin am Freitag zur Abendbrotzeit hier angekommen, nach einer relativ langen Autofahrt. Und ich war noch nicht in der Stadt. Ich bin immer eher so jemand, der es gern ruhig hat. Also ich war dann am Freitagabend noch im Hot Tub vor unserem Chalet und habe den Ausblick genossen und habe noch ein bisschen mir die Strecke angeguckt, so die zweite Hälfte. Und ja, aber heute will ich auch mal in die Stadt.
Ich habe gesehen, dein Sponsor Nike ACG hat ja gestern ein Vertical ausgerichtet auf der VK-Strecke von Chamonix hoch. Hast du da mitgemacht?
Ich bin mit der Seilbahn hochgefahren und hab dann mit der Glocke an der Strecke gestanden und habe angefeuert.
Genau. Okay, auch gut, ja. Sehr gut.
Laura, wie ist es bei dir?
Ja, ich bin am Samstagabend hier angekommen. War auch sehr lange Fahrt. Ich meine, Kassel ist so weit weg, genau wie bei dir. Und war auch noch nicht in der Stadt, war dann echt erstmal ziemlich tot. Aber auch einfach, weil ich davor nur ganz kurz in Kassel war, weil ich ja gerade von Birmingham zurückgekommen bin und das ist viel Reiserei.
Über deine letzten paar Wochen werden wir gleich noch sprechen. Das war ein ganz schönes Pensum, was du da abgerissen hast. Vielleicht stellen wir euch beide erstmal kurz vor. Beginnen wir mit dir, Laura. Du läufst für Essex. Du kommst aus Kassel, hast du gerade schon gesagt. Du bist Sportwissenschaftlerin. Promovierte Sportwissenschaftlerin. Ich frage, glaube ich, jedes Mal, wenn wir uns sehen und sprechen, ob es okay ist, wenn ich dich immer noch mit Laura anspreche.
Ja, bitte.
Okay. Für alle anderen bitte Frau Dr. Laura Hottenrott. Du bist Olympionikin, du bist den Olympischen Marathon gelaufen, du bist aber seit Jahren auch zweigleisig unterwegs, wenn man es so nennen will, sowohl auf der Straße als auch auf dem Trail und am Berg, im Berglauf. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen besonders gezeigt, wo du nämlich seriesinal gelaufen bist und ein Wochenende später den Europameisterschaftsmarathon. Und in beiden hast du auch ziemlich gut abgeschnitten, würde ich sagen. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Isa, möchtest du Daniela kurz vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir uns nach so kurzer Zeit jetzt gleich direkt wiedersehen. Genau, Daniela, Nike ACG-Athletin. Du kommst aus Thüringen, das heißt, du hattest auch eine ganz schön lange Fahrt hierher, arbeitest im Krankenhaus, bist Ärztin, zweifache Mama, deine Tochter wurde gerade erst eingeschult, hattest du erzählt. Genau, ich glaube, einem größeren Publikum bist du eben seit deinem Sieg bei Segama eben bekannt. Du startest jetzt dieses Jahr zum vierten Mal beim OCC. Wir werden tatsächlich noch genau über diese vier Male sprechen und auch natürlich über diese vielen Streckenänderungen, die es jetzt beim OCC in den letzten Jahren gab. Ich glaube, dieses Jahr ist es ja der längste OCC, der es jemals war, mit über 60 Kilometern.
Ja, ja. Genau, OCC ja irgendwie so bekannt als die kurze, beziehungsweise kurz- bis mittellange Strecke hier. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen kann, weil so 60 Kilometer, 3.500 Höhenmeter ist schon ein amtlicher Ultra-Trail, würde ich sagen. Mit der Cut-Off-Zeit auch von 14,5 Stunden. Also das ist ja schon relativ lang. So, Laura, lass uns mal kurz die Katze aus dem Sack lassen. Du stehst auf der Startliste des OCC. Ich glaube, einige von euch da draußen haben wahrscheinlich auch beim Tippspiel mitgemacht von Uphill Notes. Und da kann man auch noch mit euch beiden eben tippen sozusagen. Ja, wirst du starten?
Vielleicht die schwierigste Frage zu Beginn. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein, wenn ich jetzt sage, ist nicht entschieden. Das liegt einfach daran. Also wenn das Rennen morgen wäre, würde ich sagen nein. Weil aktuell sind meine Beine noch nicht in dem Zustand, dass sie bereit sind. Also jetzt ist ja eine Woche her seit dem Marathon in Birmingham.
Ja.
Und ja, also die Erholung dauert deutlich länger als nach Serresinal, auch wenn es von der Zeit her zwar kürzer war, eine halbe Stunde. Dieser Rundkurs mit den 8 Runden hatte halt also fast alle Kurven nach rechts weg. Insgesamt hatten wir 174 Kurven, die mindestens 90 Grad sind. Denkt man sich so, ha, ist ja nichts, der Straße ist kein Trail. Aber dadurch, dass du halt echt mit der Pace jedes Mal um diese Kurve drückst, und dann natürlich wirklich mein Schuh wiegt 100 Gramm auf der Straße, minimalistischen Carbon-Schuhläufe in den Essex Ray gelaufen, tut mir brutal die Plantarfaszie noch weh. Das ist ein bisschen mehr das Problem als die Muskulatur, die ist halt auch noch fest. Es wird aktuell jeden Tag besser, aber wir haben ja jetzt heute bei der Aufnahme Montag und du willst nicht wissen, wie oft ich jetzt diese Frage kriege, ob ich laufe. Und ich sage jedes Mal, ich will eigentlich jetzt gar nicht drüber reden. Wir haben ja erst Montag. Und ich sag's euch am Mittwoch.
Oder? Das Mittwochabend fällt dann die Entscheidung, oder?
Ja, Dienstag oder Mittwoch. Okay. Mal gucken. Also, es war von Anfang an jetzt, muss man dazu sagen, ja, nicht so der Plan, jetzt so eine Aktion zu machen, in 3 Wochen Semifinal, dann die Europameisterschaft, dann der OCC. Also, ich meine, wer hat sich diesen Zeitplan ausgedacht? So, ich nicht. So, aber ist ja kein Wunschkonzert. Man kann ja jetzt nicht sagen, ich hätte gerne Serresinal, dann 3 Wochen Stopp, dann hätte ich gerne die EM und dann nochmal 3 Wochen später den OCC. Es ist jetzt halt super ungünstig mit dem Timing. Und die Europameisterschaft ist aber halt in Birmingham, die ist nicht jedes Jahr. Und wir wollten ja mit dem deutschen Team eine Medaille holen und deswegen war die Europameisterschaft mir auch wichtig.
Ja.
Ursprünglich wollte ich halt Serresinal und dann den OCC. Dann kam aber halt die EM dazu, dass ich qualifiziert war. Und es ist auch das letzte Mal gewesen, dass die Europameisterschaft im Marathon zusammen mit den Track-and-Field-Athleten ausgetragen wurde. Das gibt's halt nie wieder. Und auch diesen Teamwettbewerb gibt's halt nie wieder. Mhm. Deswegen war für mich jetzt außer Frage, dass der Wettkampf halt sein muss. Ja, und dann war ich so, okay, dann mache ich halt noch Serresinal davor. Auch wenn, das, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, was im Straßendorf keiner so gut fand. Und jetzt mit dem OCC, das ist so, wäre so das dritte davon. Und das ist halt wirklich eher nur Zugabe. Ich habe vom Kurs einmal, als ich jetzt im Essex Basecamp war, den Part von Trient nach Argentière abgelaufen, aber kenne halt den kompletten Rest auch gar nicht. Und für mich ist halt auch 60 Kilometer die längste Strecke, die ich je laufen werde. Also ich habe mich qualifiziert mit dem Eiger 51. Ja. Das waren halt über 10 Kilometer kürzer. Zwar auch viele Höhenmeter, aber ist auf jeden Fall ein Vorteil, besonders für mich, wenn ich halt die Strecke vorher kenne. Und jetzt ist so ein bisschen mit Essex eine offene Kommunikation und wir sagen, okay, wenn du gerne möchtest, kannst du das auf jeden Fall so für die Experience machen. Und ich sag halt, dadurch, dass ich halt im Trailrunning jedes Jahr noch so viel am Lernen bin und auch noch so viel lernen will und muss, ist es halt schon für mich ein Anreiz, mich an die Startlinie zu stellen, weil ich weiß, dass ich in dem Rennen mehr lerne als in jedem Training.
Okay, gibt es denn schon eine Tendenz? Also, weil fällt es dir nicht total schwer, als du bist ja auch kompetitiv. Du suchst ja auch die Wettkämpfe mit der stärksten Konkurrenz, wenn ich das so richtig sehe. Und wenn du jetzt hier schon mal da bist, ja, und auch siehst, wer hier auch so mitlaufen wird und so, wie schwer würde es dir dann fallen zu sagen, nee, ich bleibe jetzt im Hotelzimmer heute?
Ja, genau, da sprichst du was an. Also, als ich in Birmingham war, habe ich gesagt, zu 100% laufe ich nicht in OCC. Jetzt bin ich hier und jetzt ist schon so 50-50. So, also es geht so jeden Tag in
OCC. Okay, also der Trend auch, ist erkennbar.
Ja, ich finde es halt auch eine Ehre. Also ich habe halt diese Mail bekommen, dass ich unter den Top 10 bin, dass ich da meine Startnummer abholen kann und so weiter. Und das ist natürlich so, ich denke so, wow, das ist halt voll die coole Chance. Auch wenn das Rennen jetzt halt nicht dieses perfekte Rennen werden kann, weil es einfach jetzt total wilde Vorbereitung ist. Aber so, der OCC findet jedes Jahr statt und wenn du dann einmal den ersten gelaufen bist, dann ist halt der nächste dein zweiter und der kann dann vielleicht mehr so Richtung perfektes Rennen werden. Ja, deswegen, also zugucken, während die anderen laufen, das musste ich halt letztes Jahr schon, weil da wollte ich unbedingt laufen. Und da war es so, dass ich zwar die Quali hatte vom Eiger und es hieß erst, dass dadurch, dass ich das Jahr davor bei Olympischen Spielen war, meine Quali halt auch aus dem Jahr für den OCC gelten kann. Und dann habe ich bis 2 Tage vorm Rennen geglaubt, ich kann laufen und war dann sehr enttäuscht, zumal ja die Strecke kurzfristig geändert wurde und dadurch ja die Bedingungen für alle recht gleich waren, dass niemand die Strecke kannte. Und da war ich echt traurig, weil da hatte ich halt Serra-Sinal und dann hätte ich den OCC gehabt, das hätte gut gepasst. Ja, aber dieses Jahr habe ich halt gesagt, letztes Mal EM, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, mal gucken, also wie gesagt, ich will heute noch nicht Entscheidung treffen und ich werde ständig gefragt. Ja. Ich weiß, wir haben, also viele sagen, wir haben schon Montag. Ich sage, wir haben erst Montag.
Okay. Noch ganz kurz für den Kontext. Also Serra-Sinal bist du Top 10 gelaufen. Das muss man auch erstmal machen. Das ist jetzt gar nicht so leicht, wie wir wissen. Und dann in Birmingham beim Marathon bist du die beste Deutsche geworden. 16. insgesamt. Ich glaube, es waren dann 2:31 oder sowas. Mhm. Und man muss dazu sagen, der Marathon hatte ungewöhnlich viele Höhenmeter. Nämlich über 700. Stimmt das?
Ja, 720. Ja. Und besonders halt diese Kurven. Die haben mehr reingehauen als 700.
Ja. Ja, Wahnsinn. Dafür, 2:31, wenn man die Höhenmeter irgendwie rausrechnen würde, was wäre das für eine Zeit im Flachen? Kann man das ungefähr sagen?
Genau, es gab vorher verschiedene wissenschaftliche Berechnungen, was das ausmacht. Und dann kam raus, dass es bei den Frauen 6 Minuten 50 ausmachen würde. Das ist für jeden ein bisschen anders. Sagen, dann nehmen wir mal 6 Minuten. Dann, ich meine, wäre es so eine 2:25. Und das würde ich auch sagen, also meine Form war 2:24:25. Und das ist für mich eine solide, gute Zeit. Also im Rahmen meiner Bestzeit. Und ich habe mich auch in einem Rennen wirklich sehr gut gefühlt. Wie gesagt, ich wurde auch, während ich in Birmingham, mehrmals ausgelacht, ob das denn mein Ernst sei jetzt mit Serra-Sinal und das wäre ja gar nicht witzig. Und weil ich mir das erzählt habe, musste ich halt irgendwie lachen, weil ich so ein bisschen, weiß nicht, über mich selbst gelacht habe. Und natürlich mich, als wir angereist haben, auch noch nicht so gut gefühlt habe. Aber da war es halt auch erst Donnerstag und dann hatten wir ja noch Zeit Sonntag.
Eine Frage noch, wie schwer ist es da als Sportwissenschaftlerin, auch als rational denkender Mensch, du schreibst ja auch Trainingsbücher für Halbmarathon und Marathon, wie schwer ist es da dann wirklich auch die Vernunft mal vielleicht so ein bisschen beiseite zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe, weil es sich richtig anfühlt?
Ich glaube, weil ich den Sport jetzt auch schon so lange mache, steht für mich so die persönliche Herausforderung und das Erlebnis auch sehr im Vordergrund. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass wenn man halt Spaß hat an dem, was man macht, dann kann man in dem halt auch gut sein. Und aber auch scheitern gehört halt auch dazu. Also ich habe schon viele Rennen, wo ich auch nicht gut performt habe, wo ich Kritik für bekommen habe, für meine Vorbereitung oder für meine Taktik oder ähnliches. Und von all dem lernt man aber auch. Ich finde, man muss sich nicht immer nur an die Startlinie stellen mit der perfekten Vorbereitung. Und dann danach auch noch sagen irgendwie, ich war aber perfekt vorbereitet, es ist nicht gut gegangen, weil XY externe Gründe vielleicht. Das mag auch manchmal alles so sein, aber oft ist natürlich auch so, dass man selber vielleicht im Vorfeld auch mal Fehler gemacht hat, aus denen man dann lernt oder aber auch vielleicht ein Risiko im Vorfeld gegangen ist in der Planung, dass man vielleicht das nächste Mal nicht so machen würde. Und ja, es ist so ein bisschen oft, so, was ich mir immer anhören muss, dass ich halt alles wahrscheinlich als Sportwissenschaftlerin total zerlegen würde und alles im kleinsten Detail analysieren und total verkopft bin. Aber das ist halt so, wer mich kennt, gar nicht meine Persönlichkeit. Also ich hasse es, super langfristig zu planen und bin auch insgesamt auch im Alltag und so eigentlich relativ spontan und impulsiv. Also auch in der Entscheidungsfindung von verschiedenen Dingen, auch im Training. Und arbeite auch keinen Trainingsplan irgendwie strikt ab, sondern der Trainingsplan ist auch ziemlich maximal variabel. Und ich finde, das macht aber auch das aus, wo ich jedes Jahr sage, so, gerade ist irgendwie das Jahr, was mir sportlich am meisten Spaß macht. Das soll ich irgendwie dieses Jahr sagen, aber wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, letztes Jahr ist das Jahr, was mir am meisten Spaß macht. Also aktuell habe ich einfach Freude daran, besonders im Trail halt dazu zu lernen, besser zu werden. Und dann aber vielleicht in der Zukunft dann auch zu sagen, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich auch versuchen kann, mich ganz gezielt auf ein Event auch vorzubereiten und dieses dann auch perfekt zu machen. Aber das Perfekte, wissen wir auch, gibt es eigentlich nicht. Aber noch ein bisschen mehr dahin zu kommen. Aber dieses Jahr wollte ich ganz bewusst dafür nutzen, um halt möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Ja.
Daniela, bevor wir jetzt gleich auf deine Erfahrung beim OCC kommen, Laura, mich würde jetzt interessieren, es war so wenig Zeit zwischen diesen drei Rennen. Was machst du? Wird nur recovered, weil großartig was reißen wirst du in diesen, sage ich jetzt mal, eine Woche, 8 Tage, 9 Tage zwischen den Rennen, vor allem zwischen Serie Sennal und der EM in Birmingham ja nicht gemacht haben. Was machst du jetzt vielleicht zwischen Birmingham und OCC?
Ja, also nach dem Rennen den Tag erstmal komplett Pause. Ich glaube, das ist relativ klar. Und dann aber habe ich schon versucht am zweiten Tag, also nach Serie Sennal wollte ich jetzt mal locker laufen, wie es geht. Dachte so, 5 Kilometer, und am Ende waren es dann 16, weil es einfach viel besser ging, als ich dachte. Dann habe ich aber danach den Tag am Tag 2, danach mich wieder wirklich ziemlich schlecht gefühlt und habe dann nur Mobility gemacht, bisschen dehnen, habe das Laufen wieder gelassen. Und dann habe ich aber die Carbon-Schuhe am nächsten Tag angezogen fürs Rennen und habe 10x400 gemacht. Die gingen dann aber auch, ich hatte so mir eigentlich 3,20 vorgenommen, die waren dann im Schnitt 3,15 Pace. Es ging dann eigentlich ziemlich easy, so auch dadurch, dass man jetzt die Straßen-Carbon-Schuhe anhatte und von dem Trail-Schuh kam. Also das finde ich, das hat gleich so einen Unterschied gemacht. Und habe dann auch noch ein paar Mal Hoch-Runtersteigerungen gemacht. Und danach hatte ich dann ein gutes Gefühl. Auch weil ich so positiv überrascht war, dass dieser Mittwoch, das sozusagen das Abschlussprogramm, auch wenn es so ein Kinderprogramm ist, 10x400, so gut ging, dass ich dann also noch ein paar ganz langsame, lockere Dauerläufe gemacht habe, auch nochmal 2 Runden auf der Strecke am Freitag. Dass ich dann mich von den Beinen her soweit gut gefühlt habe. Da jetzt eigentlich nichts super Kreatives gemacht, also kann jetzt auf nichts anderes schwören. und klar, gut gegessen, viel geschlafen, Magnesium genommen, solche Dinge halt, die man halt macht. Aber da muss ich auch dazu sagen, normalerweise den Tag vor dem Marathon an dem Samstag mache ich normal nochmal so 5-6 Kilometer Shakeout. Ich bin Samstagmorgen aufgewacht und ich hatte schon, also ich bin nachts aufgewacht erstmal um 1 Uhr und ich hatte plötzlich brutale Kopfschmerzen. Und dachte ich mir so, oh Gott, also ich kenne das von mir, ich habe schon immer sehr, sehr häufig Migräne. Und dann dachte ich mir so, bitte morgen früh, wenn ich aufwache, ist es weg. Aber ich bin ab 1 Uhr auch nicht mehr eingeschlafen. Und dann lag ich den kompletten Tag nur im dunklen Zimmer an dem Samstag. Bin wirklich nur zum Essen rausgegangen, bin nicht mehr vor die Tür gegangen. Und mir ging es wirklich richtig schlecht an dem Samstag. Und ich habe immer nur so gebetet, bitte schlafe ich irgendwann ein und ich wache auf, meine Kopfschmerzen sind weg. Weil es kann halt nichts Schlimmeres geben, als wenn ich am Rennen morgen dann immer noch Kopfschmerzen hätte. Weil ich glaube, dann hätte ich gar nicht an die Startlinie geschafft. Weil bei mir ist dann so, mir geht's wirklich richtig schlecht. Also mir ist dann auch komplett übel, wenn ich aufstehen würde oder einen Schluck Wasser trinke, dann wird mir schon schlecht. Also es ist wirklich schlimme Migräne. Und im Endeffekt habe ich auch überlegt, warum kriege ich jetzt so Migräne? Ja, und in meinem Unterbewusstsein war ich doch sehr gestresst von der Situation. Weil im Gespräch konnte ich ein bisschen drüber lachen mit Serie Sennal und auch über mich selbst. Aber im Unterbewusstsein war schon so da, ja, wenn das jetzt nichts wird in Birmingham, dann sagt ja jeder so, ja, das war ja klar, das hätte ich ja vorher sagen können, dass das eine dumme Idee ist. Und ich habe auch, ich glaube, es war bei Schmitti und Pfeiffer im Podcast auch jemand zugeschickt, die haben auch noch vorher gesagt, ja, dieses Doppel-Serie Sennal würde sogar ich nicht machen und ob ich mich denn auf den Trail verabschiedet habe. Und Auslaufen hat dann auch noch gemacht, kann das was werden mit dieser Vorbereitung? Und unten drunter die Kommentare gucke ich mir natürlich an. Stand dann auch, ja, Safe-Ausstieg oder Einbruch bei Kilometer 25. Und im Moment lache ich drüber, aber mein Unterbewusstsein hat auf jeden Fall Stress signalisiert. Und deswegen lag ich komplett flach am Samstag. Ja, und den Stress habe ich mir natürlich selber ein bisschen aufgeheizt. Ja, und war dann auch umso dankbarer, dass es geklappt hat.
Ist es dann für dich aber, wenn du solche Kommentare liest, dann auch so ein bisschen jetzt erst recht? Oder kommt dann doch so eine Stimme im Hinterkopf, die sagt so, boah, haben die vielleicht doch recht?
Also ich vertraue da schon sehr dem Training von meinem Vater. Und wenn er sagt, es kann klappen, wir haben es aber auch noch nie gemacht, dann vertraue ich einerseits darauf. Aber andererseits, wir haben da jetzt auch keine Erfahrungswerte. Und wir hätten das Rennen lieber auch ein bisschen vorher gehabt. Und ja, also ich liebe Herausforderungen, deswegen habe ich es ja dann auch so gemacht. Und ich denke halt, jedes Rennen, was du machst, bringt dich halt irgendwo weiter. Und es ist so eine Geschichte und ein Erlebnis, das vergisst du nicht. Deswegen wollte ich es halt auch auf keinen Fall absagen. Ja, aber halt dieser Stress ist im Unterbewusstsein auf jeden Fall da. Und ich glaube, der geht halt auch nie weg. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich wäre davor entspannt gewesen, weil das war ich definitiv nicht. Ja, also es ist so, es ist immer beides. Auf jeden Fall ist es nicht langweilig.
Das auf keinen Fall. Daniela, du bist ja quasi schon eine alte Häsin, was den OCC angeht. Dreimal bist du ihn schon gelaufen. Dein bestes Ergebnis war 23, da bist du Fünfte geworden. Wir kommen jetzt mal gleich dazu, wie du diesen Kurs einschätzen würdest, wie du ihn beschreiben würdest. Aber was ist denn so deine Beziehung zum OCC? Jetzt bist du zum vierten Mal an der Startlinie. Freust du dich drauf? Ja, was hast du so für Gefühle gegenüber diesem Rennen?
Also schon irgendwie eine schöne Strecke. Ich würde sagen, relativ schnell. Also sind ja relativ wenige Stellen dabei, wo, sag ich mal, vielleicht der Untergrund ein bisschen holprig ist oder wo man nicht gut runterrennen kann. Es gibt sie, aber sind eher rar, würde ich sagen. Vielleicht gerade nach dem letzten Anstieg von Trient zum Col de Balme. Da oben, da geht es ja immer so ein bisschen hoch und runter. Und da ist auch mal ein bisschen felsig. Aber ansonsten ja eher schnell, was mir vielleicht nicht ganz so liegt. Die Streckenlänge, würde ich sagen, ist schon gut für mich. So um die 60 Kilometer, das passt eigentlich. Ist halt relativ hart, weil kein Support erlaubt ist. Das heißt, aber es muss halt jeder, ne, von Anfang an halt die ganze Verpflegung letztlich mittragen. Da muss man sich halt gut überlegen, wie man sich unterwegs verpflegt, wie man vielleicht Gewicht einsparen kann. Und ja, dann wird es jetzt wahrscheinlich, so wie ich das gestern gesehen habe, doch relativ warm. Erst dachte ich so, es fängt jetzt in der Woche peu à peu an zu regnen und es wird kalt. Aber jetzt wird es doch relativ warm. Ja, mal gucken. Ich glaube, Regen oder irgendwas ein bisschen kühler wäre mir lieber. Aber ja, ist halt kein Wunschkonzert.
Man kann es sich nicht aussuchen. Wie würdest du denn deine bisherigen drei Starts so beschreiben? Wie ging es dir dabei?
2022, ich muss überlegen, wo hatte ich denn eigentlich die Qualifikation her? Oder brauchte man damals noch gar keine? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege gerade, weil ich kam ja aus der Schwangerschaft quasi. Also ich habe ja im März entbunden. Also es war so, da war die Emily gerade 5,5 Monate alt.
Wow.
Und ja, das war, glaube ich, auch der längste Lauf, den ich in dem Sommer bis dahin gemacht hatte. Also Eiger 50 war noch, der war ja nur ein bisschen kürzer. Und ja, habe ich gesagt, halt so wie Laura eben meinte, naja, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man die Strecke einmal sieht. Und ja, bin ich halt als 13. ins Ziel gekommen und es war sicherlich für diesen Zeitpunkt eine gute Sache. Es war auch ein schönes Familienevent. Also Tobias, der ist dann am Tag danach den CCC gelaufen. Das heißt, er hatte sozusagen die Arschkarte vor dem Wettkampf und hat sich um zwei Kinder gekümmert. Und ich kam dann ziemlich fertig ins Ziel und war dann dran mit den zwei Kindern an dem Abend, wo Tobias natürlich noch ein bisschen seine Sachen sortiert hat vorm CCC. Und ja, hatte dann halt am Tag nach dem Rennen die zwei Mädels. Und dann war es so ein bisschen abenteuerlich. Also Tobias ist gegen Mitternacht, glaube ich, ins Ziel gekommen. Und ich hatte der Alina, die zu dem Zeitpunkt so 2,5 Jahre alt war, am Abend gesagt, dass es sein kann, dass ich mal kurzzeitig nicht da bin. Also wir haben Les Bossons ungefähr gewohnt, also ein Stückchen außerhalb. Der Emily konnte ich das natürlich noch nicht sagen, die hat das noch nicht verstanden. Und es hat aber irgendwie ganz gut geklappt, dass ich irgendwann, keine Ahnung, immer in der Nacht gestillt hatte und dann hatte ich geschlafen und dann habe ich immer geguckt, wann kommt er. Und dann gab es diese letzte Zwischenzeit, irgendwie 3 Kilometer vor dem Ziel. Und dann bin ich aufgestanden und bin losgefahren und habe ihn abgeholt. ja, also es war irgendwie eine coole Familienwoche.
Das glaube ich. Deine Familie ist jetzt aber daheim geblieben, oder?
Ja, die sind jetzt zu Hause. Alina ist seit letzter Woche in der Schule und es sind keine Ferien. Und damit hat sich das für dieses und für, auch fürs nächste Jahr erstmal definitiv erledigt. 2028 würde es wohl theoretisch klappen. Da sind wahrscheinlich noch Sommerferien Ende August bei uns.
Das kann tatsächlich gut sein.
Ich glaube schon irgendwie gecheckt, ja.
Du kennst die Strecke ja schon ziemlich gut. Mhm. Jetzt wurde die Strecke wieder angepasst. Wir haben es gerade schon gesagt, es ist ein bisschen länger. Ich glaube, die letzten 14 oder 17 Kilometer haben nur 200 Höhenmeter.
Also die letzten 10 oder 11.
Eigentlich ja, vom Col de Balme runter eigentlich zurück nach Chamonix. Das sind dann noch,
ich glaube, es sind noch von so. Le Tour nach Argentière hoch war es ein Stück. Und ich bin gestern die letzten 10 Kilometer gelaufen.
Ja.
Und da hatte ich aber auf der Uhr aber auch 200 positive Höhenmeter. Ich glaube, dieser letzte Berg, der hat ein bisschen mehr, als man, also zumindest als es meine Planungsplattform angezeigt hat. Also ich bin los, da hat die Uhr gesagt, sind noch 90 Höhenmeter. Am Ende waren es 200. Aber es ist trotzdem ziemlich flach. Also abgesehen von diesem einen Berg ist es halt ziemlich gut laufbar und ziemlich flach. Und ich glaube, das wären irgendwie so die härtesten 10 Kilometer meines Lebens.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, als du das gecheckt hast. Es geht nicht mehr nach La Flégère hoch, sondern eigentlich dann flach ins Tal zurück. Was hast du dir dabei gedacht?
Ja, also ich sag mal, der Anstieg nach La Flégère war ja schon auch immer ziemlich hart.
Ja.
Weil es in der Regel dann halt auch wirklich heiß war. Also man kommt da runter nach Argentière und ist da so in diesem Backofen und weiß, man muss dann noch mal, weiß nicht, 600 oder 800 Höhenmeter sind es nochmal gewesen, muss man nochmal hoch. Ich glaube, da habe ich regelmäßig dann meine Ohrstöpsel in die Ohren gemacht und gehofft, dass ich das irgendwie überlebe. Ja, jetzt ist es ein bisschen schattig, würde ich sagen, zumindest zum Teil. Ja, aber ich bin sicherlich jetzt auch nicht die Schnellste im Feld, was jetzt so das Flache anbetrifft. Insofern, mal sehen.
Laura, wie ist es für dich? Sagst du, wenn es hinten raus noch flach wird, geil, oder ist es für dich dann auch nochmal eine besondere Herausforderung, wenn du davor noch auf den Trails warst?
Also, wie gesagt, ich kann jetzt wahrscheinlich ja gar nichts sagen, weil ich nur einmal diesen Teil abgelaufen bin. Ich weiß nicht, von Trient nach Argentinien, das ist ein Viertel der Strecke, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Ja, also den fand ich schon, das ist ja so der anspruchsvolle Teil, zum Teil auch, weiß ich nicht, bis nicht der Rest ist. Aber klar, normalerweise liebe ich flach und schnell, auch leicht bergab. Ja, aber ich bin noch keine 60 Kilometer gelaufen. Ich glaube, meine Beine sind komplett zerschossen da. Ob ich dann da am Ende so schnell laufen kann, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. ja, ich lasse auf mich zukommen. Also, wie ich gesagt habe, man muss jetzt einmal sich an die Startlinie dann stellen, wenn ich mich jetzt dafür entscheide oder sozusagen, wenn es geht. Also, ich stelle mich nicht an die Startlinie, wenn ich das Gefühl habe, es geht muskulär halt noch nicht, weil, wie gesagt, wenn das jetzt zur Arsenal OCC wäre in einer Woche, ja, aber Birmingham war einfach anders hart. Also Straße haut einfach anders rein, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Und deswegen, also ich kann danach was zur Strecke sagen und ich kann nur so viel sagen, ich habe immer unglaublich Respekt vor jeder Strecke und manchmal ist es so, oder häufig ist es ja so, dass dann heißt, ja, da kommen die Straßenläufer in und haben dann gar keinen Respekt vorm Trail. Ich habe immer riesen Respekt davor. Und sowohl vor Strecke wie vor Konkurrenz. Und deswegen, ja, also sehe ich es immer als eine riesen Herausforderung. Und ja, also letztes Jahr bin ich ja auch in Serra Sinai, wo ich Fünfte geworden bin, habe ich die Strecke vorher auch nicht gekannt. Außer einen kleinen Abschnitt, den wir vorher für so ein Fotoshooting angeguckt hatten. Aber das ist etwas anderes, weil das sind halt nur 31 Kilometer und keine 60.
Ja.
Also der Downhill finde ich runter nach Le Tour, dieser letzte lange, der ist schon irgendwie gemein, weil der lässt sich übelst gut laufen. Und der wird zum Ende hin immer steiler. Also es wird irgendwie für die Oberschenkel immer beschissener. Ja. Aber es lässt sich halt auch so gut laufen, dass man jetzt eigentlich nicht langsam machen kann, ja.
Die Strecke ist ungefähr vergleichbar mit der aus letztem Jahr, wo die Strecke angepasst wurde, weil das Wetter eben nicht gut war. Und die haben sie jetzt weitestgehend eigentlich so beibehalten. Also wenn man sich an den Zielzeiten noch orientiert, wird man bei den Frauen mit 5,5 Stunden vielleicht bei der Siegerin rechnen müssen. Laura, dein längstes Rennen war jetzt beim Eiger, hast du schon erzählt, es waren 4 Stunden 13, 4 Stunden 14, irgendwie sowas. Das heißt, es wäre schon nochmal ein ganz schöner Sprung, auch was die Renndauer auch angeht, ne? Genau, was macht das mit dir, wenn du daran denkst, dass du noch über eine Stunde dann länger laufen musst?
Ja, also ich liebe lange Sachen und auch im Training bin ich manchmal lang unterwegs, natürlich dann viel langsamer. Also dass ich das von der Renndauer an sich nicht schaffe, da habe ich jetzt nicht unbedingt Angst, weil ich da schon auch mental sehr stark sein kann. Für mich ist oft dann den Fokus auf den Trail zu lange zu halten, ist für mich halt einfach noch eine große Herausforderung, besonders weil ich jetzt einfach in der Vorbereitung so viel Straße trainiert habe. Das heißt, dieses sich auf den Trail konzentrieren, habe ich halt nicht für eine lange Zeit gemacht, weil der Fokus da eher auf Serrazinallauf in 3 Stunden lag. Und ich glaube, das stellt immer so für mich die größte Herausforderung dar, so lange konzentriert zu bleiben. Und ja, ich kann es dir danach sagen. Wie gesagt, ich habe riesen Respekt. Habe an sich von den 6 Stunden jetzt keine Angst, weil dadurch, dass man, finde ich, auch von der Geschwindigkeit im Vergleich zum Straßenlauf deutlich langsamer unterwegs ist, hatte ich auch nach dem Eiger nicht das Gefühl, dass meine Beine komplett zerschossen waren. Also ich hatte einen Tag lauffrei danach und den nächsten Tag dachte ich mir, ich probiere es mal aus und es ging viel besser als bei jedem Straßenmarathon. Auch wenn das an die 3000 Höhenmeter waren. Und ja, also von den Beinen her fühle ich mich da eigentlich immer ganz gut vorbereitet. Ich laufe halt viele Wochenkilometer, also auch im Straßenlauf, sind die letzten Jahre deutlich immer, also jetzt die letzten 3 Jahre, ja, konstant viele Kilometer gewesen, deutlich mehr, als ich vor 5, 6, 7 Jahren gelaufen bin. Also 160 bis 200 Wochenkilometer ist eigentlich bei mir normal gut. Und da hat die Muskulatur dann halt auch einfach eine gute Adaptation weg, dass sie halt nicht so schnell ermüdet. Und ich finde, die Wochenkilometer, die helfen da auch sehr. Früher habe ich deutlich mehr Alternativtraining gemacht, aber auch, weil ich es mehr gebraucht habe. Und mittlerweile fühle ich mich eigentlich körperlich viel Zeit im Jahr stark genug, das alles laufen zu machen. Und Laufen macht mir dann auch mehr Spaß, als würde ich das alternativ machen. Und das ist so ein bisschen das, was mir dann halt auch hilft, muskulär durch die Trail-Sachen durchzukommen, weil es einfach bei der langsameren Geschwindigkeit dann gar nicht so ermüdend ist. Aber die Konzentration, das ist definitiv die Herausforderung.
Ich habe ein Interview jetzt mit Jim Walmsley gehört, der letztjährige Sieger des OCC. Und der wurde eben auch gefragt, ja, genau, das war so ein flaches, schnelles Finale dann am Ende. Haben da eher auch die Straßen oder Läufe, die auf der Straße eben stellen, sind Vorteile. Und da meinte er, naja, glaubt er eigentlich gar nicht so. Er hat eher die These vertreten, dass es auf Stärke eben ankommt, also auf körperliche Stärke. Und dass er da als eigentlich Ultra-Trail-Läufer, der auch mal 100 Meilen läuft und so weiter, eigentlich keinen Nachteil hatte gegenüber den Konkurrenten, die halt irgendwie auf die Zehnerzeit irgendwie schneller laufen können oder so. Oder zumindest hat es sich ausgeglichen, sagt er. Und das hat ja auch dann für ihn funktioniert. Daniela, würdest du sagen, von der Renndauer her 5, 6 Stunden, das ist genau dein Sweet Spot eigentlich?
Naja, 6 Stunden wäre dann ein 6er Schnitt, würde ich sagen, ist schon ganz schön schnell.
So generell ja. Gesagt.
Wenn also auf der Strecke, auch mit der Streckenlänge, hab ich jetzt gesagt, ist schon ordentlich.
Ja.
Kommt halt sicherlich auch drauf an, ob es jetzt wirklich heiß wird am Ende oder ob es kühl bleibt.
Ja.
Das macht ja dann doch viel aus.
Aber so, ja. Wo du sagst, wo sind so deine Stärken eher kürzer noch oder länger als 6 Stunden? Was wäre so da so deine Paradedisziplin?
6 Stunden ist schon eine gute Sache. Also ja. Ich habe jetzt auch an sich jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, Angst davor, dass es jetzt länger wird oder so.
Ja.
Klar, Konzentration ist für jeden, glaube ich, eine Geschichte. Für mich jetzt vor allem so bergab, weil ich doch schon ab und zu mal umgeknickt bin und da muss ich halt einfach aufpassen.
Mhm.
Aber da hat jeder, glaube ich, also auf den Weg muss sich jeder konzentrieren und ist halt einfach so. Aber das ist ja auch irgendwie schön. Sonst wäre es, glaube ich, langweilig. Ja. Deswegen laufe ich nicht Straße.
Okay. Du warst letztens in Garmisch, beziehungsweise bist bei mir ein Dorf vorher in Fahrhand mal kurz für eine Nacht gestrandet. Mhm. Du hast da ja nochmal so ein 2-3-tägiges Trainingslager eingebaut. Mhm. Hast du dich jetzt spezifisch auf den OCC vorbereitet? Davor warst du ja beim Lavaredo, musstest aussteigen. Wie sahen jetzt so die letzten Wochen Training jetzt nochmal aus?
Also ich wäre jetzt nicht in Garmisch gewesen, wenn der OCC jetzt nicht wäre. Das war einfach nochmal, um doch diese längeren Downhills nochmal ein bisschen in die Beine zu kriegen, die mir sonst halt zu Hause fehlen. Wo dann halt doch, wenn man, sag ich mal, 1000 Höhenmeter in 5x 200 Höhenmeter unterteilt, ist einfach nicht dasselbe ist für die Beine.
Ja.
Und irgendwie habe ich deswegen halt auch immer ein bisschen Schiss davor. Und ich sagte, okay, jetzt mache ich das einfach nochmal. Und dann bin ich jetzt auch relativ zuversichtlich, auch wenn sich die Beine zwischendrin dann bergab vielleicht ein bisschen beansprucht anfühlen, dass ich dann weiß, okay, das braucht am Ende vom Downhill vielleicht dann 5 Minuten flach und dann sind die Beine aber auch wieder da, ne? Dass man dann einfach diese Zuversicht hat, dass man dann nicht irgendwo in der Mitte dann dasteht und feststellt, die Oberschenkel sind jetzt total zerstört. Ansonsten war es jetzt in Garmisch vielleicht jetzt nicht das OCC-Gelände, also es war ja schon eher so ein bisschen was, ein bisschen langsamer vielleicht, relativ steil. Bin den Klettersteig auf die Zugspitze hoch. Ist jetzt nicht so das typische OCC-Gelände, aber ich hatte einmal 4 und einmal 6 Stunden Dauer und halt wie gesagt die langen Downhills und insofern denke ich, passt das, sollte, ich hoffe es.
Von welcher Qualität war die Regeneration nach dem Laufen? Weil mir ist so umgekommen, dass du in der Küche von Isa schlafen musstest, auf einer Matratze auf dem Boden.
Das war vor dem Laufen, okay. Aber es war, ja, das Wochenende war so ein bisschen verrückt. Ich bin nach der Arbeit am Freitag losgefahren. Es waren dann auch ein bisschen mehr als 4,5 Stunden, 5 Stunden oder so nach Garmisch runter. Und ich hatte ein Hotel gebucht von Freitag auf Sonntag und komme an und der Hotelier meinte nur, das Zimmer ist nicht mehr frei. Und dann habe ich geguckt und habe festgestellt, dass ich das falsche Wochenende gebucht habe. Und dann habe ich geguckt bei Booking und es gab nicht mehr viele Optionen. Also ich hätte entweder ein ganzes Stück wieder Richtung München zurückfahren müssen. Und in Garmisch gab es, glaube ich, die Option, ab 400 oder 500 € pro Nacht zu übernachten. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt fragst du die Isa, vielleicht hat die eine Idee, vielleicht kennt die noch jemanden. Und sie war dann prompt mit ihren Freundinnen 100 Meter weiter
in der Pizzeria
zu machen und hat dann gesagt, ja komm, bleibst du eine Nacht erstmal bei mir. Und für die folgende Nacht hatte ich dann in Krainau noch ein Hotel gefunden. Ja, und nach dem zweiten Lauf war sicherlich dann auch nicht so optimal. Am Sonntag bin ich noch mal in die Loisach gesprungen, weil Checkout war ja 10.30 Uhr im Hotel. Und aber es hätte ich mir eigentlich sparen können, weil die Klimaanlage vor meinem Auto kaputt war, was ich am Freitag festgestellt hatte. Das heißt, ich saß eine Viertelstunde im Auto und war eigentlich wieder genauso durchgeschwitzt wie nach dem Laufen und bin dann halt noch heimgefahren. Aber dann war ich auch ganz schön K.O. am Sonntagabend.
Also und so schlimm ist meine Küche jetzt auch nicht, oder?
Nein, war schön.
Also sie hat nicht auf dem Boden geschlafen natürlich, sondern ich habe noch eine Matratze reingeschmissen.
Alles gut.
mit was für Zielen wirst du denn beim OCC am Start stehen und wann bist du danach zufrieden?
Ich denke, also mich auf irgendeine Platzierung festzulegen oder Zeit finde ich jetzt noch schwieriger. Macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Es sind unheimlich viele schnelle Läuferinnen dabei. Und wenn ich einfach für mich das Gefühl habe, dass es an dem Tag gut läuft und dass ich da gut durchkomme, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Ich glaube, man muss sich einfach so eingestehen, dass der Trailsport schon immer professioneller wird und dass es einfach sehr viele Läufer und Läuferinnen gibt, die ja eben außer Laufen, sag ich mal, jetzt nicht viele Verpflichtungen haben. Und das merkt man, denke ich, schon. Ja, haben einfach einen Vorteil. Und insofern, ja, dass ich da jetzt nicht ganz vorne mit dabei bin, ist mir, glaube ich, klar. Und ja, trotzdem, denke ich, kann man da Freude haben.
Definitiv.
Das wäre mein Ziel.
Ja, mal abwarten. Vielleicht geht da ja mehr, als du denkst. Du hast jetzt gerade schon das starke Frauenfeld angesprochen. Vielleicht lass uns kurz über die Startfelder sprechen. Ein paar Namen nennen. Und da würde mich natürlich auch eure Einschätzung interessieren, wen ihr da kennt, was ihr so denkt. Isa, möchtest du ein bisschen was zum Frauenfeld erstmal sagen?
Genau, also du Du hast schon gesagt, es wird immer professioneller, es wird auch immer kompetitiver. Ich finde das OCC-Frauenfeld extrem stark in diesem Jahr. Es ist gefühlt halb Segama mit am Start. Tove Alexandersen, Judith Wieder, die ist den OCC ja auch schon ein paar Mal gelaufen. Sarah Alonso, Ida Amelie Robsam, Marlen Osa Anser sind jetzt nur ein paar Namen, die da dabei sind. Laura, du wirst ein paar kennen, das sind ja deine Teamkolleginnen. Maud Matisse ist natürlich auch mit dabei.
Übrigens auch eine schnelle Marathonläuferin, habe ich gehört. Mhm. Ja. Maud Matisse, ja, 2,31 oder sowas auch.
Mhm. Und Ida von Essex, 2,29 Marathon.
Okay, ja.
Wow. Beschäftigt ihr euch im Vorfeld so mit euren, sag ich mal, Mitstreiterinnen? Daniela, du hast jetzt schon gesagt, du kannst es schon ganz gut einordnen. Laura, für dich ist das jetzt sozusagen ja auf der Distanz was Neues. Jetzt stehen ja auch echt super starke Teamkolleginnen von dir mit am Start. Vielleicht sprechen wir doch mal über Sarah, Maud und Ida. Wie sind die denn so drauf? Wie ist es, wenn ihr so jetzt im Essex-Chalet um die Ecke seid, alle beim selben, vielleicht beim selben Rennen startet? Ja, tauscht ihr euch da aus? Wie ist da so die Stimmung? Wie sind die so drauf?
Genau, wir sind alle zusammen in einem Apartment im Essex Chalet, im Hotel Eden. Und ja, jetzt zuletzt sind wir ja auch mit Maud Matisse und Sarah Alonso Sierras Sinai gelaufen. Ich war 10., Sarah war 11. und Maud war 12. Wir waren alle dicht zusammen. Und die sind jetzt alle schon seit ein paar Wochen in dem Essex Base Camp, was hier neu eröffnet hatte. Eine coole Möglichkeit. Und ich würde sagen, ich kann jetzt nur für Ida und Sarah sprechen, die sind die Strecke jetzt wirklich sehr oft abgelaufen und sind beide sehr, sehr gut drauf. Also denen traue ich wirklich viel zu. Auch, glaube ich, Ida kann viele überraschen. Sie ist der Zweite gewesen, glaube ich, beim Marathon Mont Blanc. Der war zwar dieses Jahr nicht so stark besetzt hinter Tove, aber das war ein starkes Rennen.
Sie hat auch bei Segama gezeigt, was sie kann.
Ganz genau. Und ja, für mich ist so, also besonders von Sarah Alonso kann ich halt auch voll viel lernen, besonders im Downhill. Und es war lustig, in Sierras Sinai war es auch so, sie hat mich am Ende dann überholt in dem Part runter nach Sinai. Und am Anfang dachte ich so, also sie hat mir vorbeigelaufen, ich habe halt so Go Sarah gesagt und dachte so, ja komm, so im Downhill kannst du eh nicht gegenhalten, was soll's so. Und dann war es aber nicht mehr weit ins Ziel und irgendwann habe ich halt dann selbst auch laufen lassen, weil es ist einfach nur brutal steil, da sind jetzt ja nicht so tausend Sachen im Weg, ist jetzt ja nicht verblockt. Und dann bin ich immer wieder neben ihr gewesen und dann war es halt total lustig, weil dann sind wir so uns gegeneinander sozusagen ins Ziel gesprintet für den 10. Platz. Und das war auch irgendwie so das Coolste an dem Rennen. Besonders für mich im Downhill halt einmal richtig, richtig laufen zu lassen, weil normal laufe ich halt schon ja, so ein bisschen mit Handbremse und traue mir da auch nicht so viel zu. Und in dem Moment hatte ich mich dann auch vergessen, dass ja nächste Woche die EM ist. Und eigentlich war die Vorgabe des Trainers, bitte zerhack dich nicht am Ende bei dem Steilen runter, weil da geht's, glaube ich, 270 Höhenmeter auf einen Kilometer runter. Also es ist schon wirklich so steil, bis hier eigentlich, glaube ich, in keinem Part ist, aber vielleicht auch doch, ich weiß nicht, kannst du nicht genau sagen. Ja, also die sind gut drauf und wir sind ja dann damit, glaube ich, 4 Essex-Frauen in den Top 10.
Ja.
Also das ist super stark für die Brand.
Der Name Tove Alexandersson, über die Frau müssen wir sprechen, denn also in allen Previews, in allen Podcasts, die ich jetzt die letzten Tage gehört habe, heißt es eigentlich, also an Tove kommt eh niemand vorbei. Es geht im Prinzip nur darum, wer wird Zweite, wer wird Dritte, so nach dem Motto. Genau, eure Einschätzung, was ist so euer Eindruck von Tove Alexandersson? Ist ja in Trailrunning noch ein relativ neuer Name, obwohl sie natürlich im Orientierungslauf und so schon lange dabei ist. Genau, Daniela, was sagst du zu Tove?
Na, ganz neu ist sie ja wirklich nicht. Ich glaube, Anfang der 2020er Jahre ist ja auch schon Golden Trail Finale irgendwie mal mitgelaufen.
Ja, auch Skyrunning ist sie da schon ein paar Rennen gelaufen. Ja,
also ich glaube immer so ein bisschen on and off. Ne? Dann eher mal wieder Orientierungslaufen und ja, die hat einfach eine Wahnsinnsgrundlage, würde ich sagen. Also was sie mal so auf ihrem Instagram-Kanal mal so einen kurzen Beitrag hatte, wo es gesagt hat, ne, sie läuft 30 bis 40 Stunden in der Woche.
Wow.
Das muss man halt auch mal hinkriegen. Also jetzt eben auch ohne nur rein das Laufen, ohne Alternativtraining.
Aber das
vielleicht
wäre ja dann 400 Wochenkilometer, das kann doch gar nicht sein.
Naja, die läuft jetzt sicherlich nicht, kein 5-Minuten-Schnitt, ne? Aber wenn die jetzt einfach, sag ich
mal, 6er-Schnitt laufen würde, wenn es aber ja trotzdem 300 Wochenkilometer.
Orientierung vom Orientierungslaufen vielleicht da irgendwie durch den Wald rennt, kann ja trotzdem, also
ich
kann ich mir
nicht
schon vorstellen.
Nee, ich nicht.
Ich find's krass. Also ich könnte es mir bei mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn sie sagt, sie hat das über ihre 20er nach und nach aufgebaut,
keine Ahnung.
30 bis 40 Stunden laufen.
Sie hat auch gesagt, dass es sicherlich immer Phasen im Jahr gibt, wo sie deutlich weniger macht, um sich wieder zu erholen. Aber das scheint so, also wenn sie viel trainiert, dann so. Dass
sie soll ja in Imst wohnen, oder? Irgendwie in der Nähe von Innsbruck.
Haben wir mal gehört.
Haben wir gehört, wir wissen es gar nicht ganz genau. Aber da ist natürlich so, wenn du mal eine lange Bergtour machst, am Wochenende oder so, hast du auch schnell natürlich den ganzen Tag schon mal draußen verbracht. Vielleicht zieht sie das mit rein in diese 30 bis 40
Wahrscheinlich,
Stunden.
Ja. Also ich denke mal, gerade wenn man im Traillaufen irgendwie bergauf steigt, also ist ja oft auch nicht direkt drin, sondern dann eher steigen.
Genau.
Insofern.
Also ein Klettersteig macht man dann relativ wenig Kilometer, ist trotzdem den ganzen Tag draußen.
Ja, Pace kommt halt nicht, dass sie irgendwie langsam unterwegs ist. Ja.
Nee, aber es ist schon krass. Und ich meine, wenn sie verletzungsfrei ist, bleibt, wie auch immer, dann hat sie dadurch natürlich schon irgendwie großen Vorteil.
Ja.
Und, ist halt dadurch bergauf gut, aber natürlich auch bergab, weil sie halt einfach technisch sehr versiert ist.
Ja.
Denke ich auch, da kommt jetzt, würde ich sagen, keiner dran vorbei, es sei denn, sie ist jetzt, sag ich mal, krank, aber dann wird sie nicht an den Start gehen, wo das passiert unterwegs irgendwas und vorhergesehen ist.
Ich habe mich hier getraut, redaktionsintern als einziger gegen Tove zu tippen.
Okay.
Was natürlich ein Out, also wirklich ein bisschen.
Ja, schwierig.
Ja, ja. Aber einfach
weil. Auf wen hast du getippt?
Ich habe auf Judith getippt.
Ah ja.
Ja, einfach weil ich so denke, es scheint mir zu, die Leute, es scheint sich zu sicher zu sein und dann spielt das Leben ja doch immer so ein bisschen anders. Es kann ja immer noch viel passieren, es sind 60 Kilometer, es ist ein langes Rennen. Wer weiß.
Das aber auch, wie sie Segama durchgezogen hat, das war zu krass. Davor haben ja auch so viele gesagt, so, natürlich, sie wird's machen, da habe ich auch gesagt, es kann ja auch irgendwann zu viel Druck sein, wenn natürlich alle nur sagen, ja, sie gewinnt das eh und wenn der Streckenrekord fällt, dann von ihr. Und wie sie es trotzdem eiskalt durchgezogen hat, das war schon geil. Deswegen, ich glaube, die ist abgeklärt. Sie wirkt, sie ist auch sehr, sehr scheu und sehr introvertiert. Also gerade so bei der Vorstellung war sie wirklich, hatte sie jetzt nicht das Gefühl vermittelt, dass sie da jetzt gerne auf dieser großen Bühne steht und sich von den jubelnden Zuschauern feiern lässt. Aber ich glaube, die ist abgeklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch dieses ganze, ja, an Tove kommt eh keiner vorbei, dass dieses relativ wurscht ist.
Ja, aber die Quote war einfach zu gut, gegen sie zu wetten.
Ja, irgendeiner muss es ja machen. Das machst du ja eh auch immer ganz gerne, ne? Wenn alle für einen sind, bist du der Einzige, der sagt, nee. Wollt ihr mal so die Top 3 picken?
Oder die Siegerin.
Ja, die Siegerin sind typisch Tove, definitiv. Mhm. Und auch nochmal da einzuhalten, ich glaube einfach auch, ich meine, wenn man im jungen Alter schon Orientierungslauf so viel macht, dass das einfach so hilfreich ist. Und ich finde es voll schade, dass halt in Deutschland Orientierungslauf halt kein wirklich großes Ding ist. Mhm. Und dass sie da in den skandinavischen Ländern auch einfach jung profitieren, weil das ist ich meine, ich habe Orientierungslauf nie gemacht, aber ich, wenn ich mir vorstelle, hätte ich es als Kind gerne gemacht. Und sonst, also ich sage auf jeden Fall ist Sarah oder Ida in den Top 3.
Ja, du bist zu nah dran am SXC.
Ja. Außerdem muss ich sagen, ich habe mich ehrlich gesagt, Glück ist nicht blöd, aber wenig damit beschäftigt. Ich kenne nur sonst nie, weil ich muss mich jetzt mit der Startliste in 3 Wochen mit Sarah Sinan und dann mit Birmingham auseinandersetzen und bin jetzt gerade hier angekommen. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so in die Startliste studiert. Ja.
Ist ja auch absolut nichts Schlechtes. Daniela?
Tove, Judith und Lauren Gregory.
Begründung?
Lauren
Gregory?
Ich würde schon sagen, dass die auch ziemlich gut drauf ist.
Mhm.
Ich meine, sie ist jetzt dieses Jahr nicht die Golden Trail Serie gelaufen, auch weil sie sich halt hier auf den OCC vorbereiten wollte und hat jetzt diesen 51 Kilometer Lauf gemacht in den USA, ich glaube Speed Goat nannte der sich, wo sie auch ziemlich lange unterwegs war. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall kein schneller 50 Kilometer Lauf gewesen und hat da sicherlich auch ihre Erfahrung gesammelt.
Okay. Gut, haben wir eure Picks gehört. Sehr gut. Schauen wir auf das Männerfeld. Müssen wir natürlich auch ein paar Sätze zu verlieren. Ist nicht minder gut besetzt. Würde ich sagen, ich nenne nur ein paar Namen. Frédéric Tronchard, amtierender Europameister. Rémi Bonnet, Francesco Puppi, Western States-Sieger dieses Jahr. Daniel Pattis aus Südtirol.
Puppi hat nicht Western States gewonnen.
Das natürlich war Vincent Bouillard.
Er ist Zweiter geworden.
Natürlich, Francesco Puppi Zweiter geworden.
Ja.
Puh, Petter Engdahl ist da hier auch schon spektakulär auf spektakuläre Art und Weise den CCC schon gewonnen.
Petter Engdahl war jetzt auch ein CCC-Name.
Ja, genau. Was war da dein Eindruck? Hast du irgendwie mit ihm reden können nach dem Rennen?
Davor kennt sind wir beide bei den Davos X-Trails gelaufen. Mhm. Ja, wir haben uns unterhalten. Er hatte jetzt einen Off-Day, glaube ich, in Serra-Sinai. Also war meines Erachtens nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte.
Mhm.
Daniel Pattes war 13. in Serra-Sinai. War damit, glaube ich, so halb zufrieden. Er wollte halt gerne die Top 10, aber muss halt dazu sagen, also ich meine, Serra-Sinai ist einfach, also ich würde mich aus dem Fenster nehmen und sagen, es ist, oder vielleicht sagen es auch andere, weil ich finde es stärker besetzt als in OCC, sowohl bei Männern wie bei Frauen. Dadurch, dass wir halt auch noch viele andere Läuferinnen und Läufer dabei haben, die halt nicht in OCC laufen, auch viele afrikanische Athletinnen und Athleten. Und war da 13. Aber ich glaube, das war trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Und Daniel Pattes hat eine mega Saison dieses
Wahnsinn,
Jahr.
Wahnsinn, voll.
Und ich glaube auch, dass er ein super Rennen machen wird beim OCC, sage ich jetzt.
Ich habe ihn auf Platz 3. 2 oder 3 habe ich ihn gesetzt. Mhm. Ja.
Ist interessant, dass genau, du hast jetzt die afrikanischen Läufer und Läuferinnen genannt, die in Serra-Sinai sehr stark vertreten sind. Das ist jetzt hier auffällig, dass die eigentlich abwesend sind, größtenteils. Ich glaube, viele von denen wären auch qualifiziert gewesen, hätten hier laufen können, haben sich jetzt dagegen entschieden. Was glaubt ihr, woran liegt's? Oder ist das nur eine Frage der Zeit, sozusagen, bis hier die afrikanischen LäuferInnen auch zeigen, wo der Hammer hängt?
Es war ja schon mal durchaus so, jetzt wie letztes Jahr.
Ja, Chipengeno.
Ja, Jolene, dass die auch mit vertreten waren. Aber ich glaube, generell haben die, glaube ich, ein bisschen Angst, sich die Beine zu zerstören. Und Downhill in Serra-Sinai geht halt überwiegend bergauf und ist flach. Das ist wahrscheinlich, also liegt denen, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, so richtig diese, je länger es wird, also auf diesen ganz langen Strecken hat man ja eigentlich fast gar keine Afrikaner. Das ist so, weiß nicht. Ich meine, die sind halt auch schnell, ne? Die können halt auch 10 Kilometer gewinnen. Und man sagt sich, na, warum soll ich 100 Meilen rennen?
Ja, ich würde euch mal sagen, zu Serra Sinai, da hatte die schnellste Zeit im Downhill eine Afrikanerin.
Okay.
Es geht ja trotzdem 1100 Meter runter und 2200 hoch, also das heißt nicht, dass es jetzt nicht runtergeht. Und sie hatte die schnellste Zeit, die Joyce, ich weiß nicht, ihr Name jetzt gerade nicht, aber sie hat im Downhill nochmal 3 überholt, das heißt, die sind auch gut im Downhill.
Mhm.
Und die Männer sind ja auch die schnellsten im Downhill, die afrikanischen Männer, die ja jetzt vorne, ich glaube, 1, 2, 3, 4 hatten. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es am Downhill liegt. Ich finde, die können technisch extrem gut laufen. Also schnell runter auch. Begründung weiß ich jetzt auch nicht, trotzdem muss man natürlich dazu sagen, ich meine, letztes Jahr die Siegerin wurde des Dopings überführt beim OCC, die auch der Serra-Sinai gewonnen hat.
Wobei das ja, glaube ich, das war die Dopingprobe von Serra-Sinai, ne? Die dann aber rauskam, also und der OCC war ja dann danach.
Aber wurde ja dann auch aberkannt.
Ja.
Also ich finde, das Thema kann man jetzt auch nicht ignorieren. Man soll natürlich nicht spekulieren, aber ja, also das ist natürlich nicht schön für den Sport.
Ja.
Wir haben uns tatsächlich auch gefragt, ob die noch mal jemals irgendwo aufgetaucht ist. Die Jolene, aber wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, sie ist ja jetzt momentan noch gesperrt. Ich glaube, für 2 Jahre war es.
Ja?
Das habe ich jetzt gar nicht verfolgt, aber ich meine, das erste Mal, dass es jetzt passiert ist. Das ist dann Serra-Sinai vor 3 Jahren auch passiert, dass die Siegerin dann auch des Dopings überführt wurde. Die ist danach dann noch den Jungfrau-Marathon gelaufen, wo ich sie ganz knapp geschlagen habe, hat mich total tot gemacht in dem Rennen, weil ich halt gewinnen wollte und es war wirklich haarscharf. Und der Sieger von Serra-Sinai war dann auch positiv, der aber auch dann den Jungfrau gewonnen hat. Ja, und das ist total Banane gewesen, weil dann musste man die Ergebnisliste neu schreiben von 2 der Hauptrennen in der Schweiz. Und beide Male waren aber auch, ich glaube, die Proben halt auch in Serra-Sinai, aber da finden Dopingkontrollen statt. Jungfrau-Marathon finden auch Dopingkontrollen statt. Ich gehe mal davon aus, beim OCC finden auch Dopingkontrollen statt. Aber trotzdem ist natürlich Trailrunning aktuell immer noch leider kein olympischer Sport, zumindest halt auch nicht, dass Athletinnen und Athleten hier im Anti-Doping-Pool sind. Wenn man im Trailrunning, auch wenn man Weltklasse ist, hat man nicht, dass man täglich seinen Standort ausfüllen muss, so wie jetzt auf der Straße, wo ich jeden Tag angeben muss, ich bin da und da, kann jeden Tag getestet werden und so. Deswegen ist es schade. Ich finde es cool, wenn Trailrunning olympisch wird, weil dann glaube ich auch, ohne viel mehr Geld in Kontrollen unbedingt zu investieren, hat man natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn man weiß, man kann jeden Tag außerhalb der Wettkämpfe kontrolliert werden und einfach dieses Wissen und ich meine, so eine App kostet nicht viel, kann natürlich dann auch dazu führen, dass der Sport sauberer wird. Man weiß natürlich auch nicht, wie sauber ist er jetzt so, aber ich glaube, das ist halt immer noch so ein großes Thema und schon mal gut, wenn Veranstalter immer mehr Kontrollen schon mal durchführen, das ist so der erste Step. Und dann können wir hoffen, dass, wie gesagt, Trailrunning olympisch wird und dass da irgendwie auch in NADA, WADA oder so, ja, es irgendwie in die Richtung geht.
Laura, du hast ja eigentlich einen perfekten Einblick in beide Welten. Ich habe mir vorhin in der Vorbereitung nochmal ein Interview angeguckt, das habt ihr, also du und deine Mitläuferinnen bei der EM danach der ARD gegeben und da hast du gesagt, dass du dieses Jahr aus dem Kader geflogen bist. Jetzt kennt man ja Kader aus dem Trailrunning nicht wirklich. Man ist halt bei einer Brand. Und wenn es dann halt zu einer EM, WM geht, dann ist man schon im deutschen Kader. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was da eigentlich los war, wieso, weshalb und vielleicht so, was so dieser Unterschied ist.
Genau, also wir haben in Deutschland Kaderstrukturen, bedeutet, viele nehmen immer an, deswegen wollte ich das im Interview auch erstmal klammern, wenn man im Nationaltrikot startet für Deutschland, dass man dann im Kader ist, das ist aber erstmal nicht so, sondern der Kader ist wurde in den letzten Jahren immer mehr verkleinert und wird nur noch daran orientiert, welche schnellste Zeit man in dem Jahr auf der Straße läuft. Das heißt, selbst wenn man jetzt eine schnelle Zeit läuft, sagen wir mal Boston oder New York oder irgendwo, wo man halt nicht so schnell läuft, Boston würde nicht zählen, das zählt auch nicht für den Kader, das heißt, man braucht eigentlich die perfekte Strecke an dem perfekten Tag und muss dann diese Kadernorm laufen. Und die wurde im letzten Jahr noch immer mehr angehoben. Liegt, glaube ich, dieses Jahr bei 2:24:30. Ja, das heißt, auch wenn man in einem Meisterschaftsrennen sehr gut läuft, ist man auch nicht unbedingt im Kader. Und nur wenn man dann eine super Platzierung da macht. Naja, und um es kurz zu machen, man wird vom Kader jetzt aber auch nicht bezahlt, außer man ist in der Sportfördergruppe der Polizei, Zoll oder Bundeswehr. Das war jetzt aber zum Beispiel für mich persönlich nie eine Option. Das heißt, der Kader ist jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt finanziell brauche. Man bekommt über die Sporthilfe eine kleine finanzielle Unterstützung, das mögen 300 oder 700 Euro im Monat sein und man kann Physio zweimal die Woche abrechnen. Aber trotzdem entscheidet man sich ja ganz bewusst, im Nationaltrikot für eine EM, WM oder Olympische Spiele sich vorzubereiten und läuft ja dort für den Verband, möchte Punkte für den Verband sammeln und dann ist es nicht gut, dass die Vorbereitung dann aber auf eigene Kosten stattfinden muss, wenn man nicht im Kader ist. Und dieses Jahr, wir haben aktuell im Marathonkader 4 oder 5 Frauen. Und es kommt eigentlich nur dieses Jahr auf das Hauptevent an. Und das war die Europameisterschaft. Und da war ich jetzt beste Deutsche, aber als nicht Kaderathletin. Und das war so ein bisschen das, was mir in dem Moment halt auch wieder durch den Kopf gegangen ist. Also die anderen waren auch aus verschiedensten Gründen, konnten nicht da sein, waren nicht da oder sind ausgestiegen in dem Rennen. Und letztendlich geht es dem Verband ja nicht darum, ob du persönlich jetzt eine Bestzeit läufst auf der Straße. Das bringt dem Verband erstmal gar nichts. Dem bringt es, welche Platzierung machst du bei der Europameisterschaft oder hätte jetzt das Ziel, die deutsche Mannschaft auch bei den Frauen eine Teammedaille geholt. Also Bronze war ja noch im Rahmen des Möglichen, wenn alle ins Ziel gekommen wären. Und das halt dann ärgerlich ist, dass es dann nicht geklappt hat. Ja. Und trotzdem denke ich mir jetzt so, für den OCC wäre es halt viel besser gewesen, wäre die EM nicht gelaufen. Und hätte jetzt auch nicht das ganze Straßendorftraining dafür gemacht. Und ich habe jetzt am Ende ja auch nichts. Also ich habe jetzt eine Vorbereitung auf eigene Kosten auf der Straße, habe ein bisschen meine Trail-Saison sabotiert und bin 16. geworden. Das ist das beste Deutsche, da kann ich mir nichts von kaufen. Also so, ja, und die Teammedaille ist halt flöten gegangen. Also schön und gut, war ein cooles Erlebnis in Birmingham, aber hat mir auch auf den Füßen wehgetan. Ich will nicht zu viel fluchen, aber das war so ein bisschen das, was halt darüber kommen sollte. Und es wird halt auch nicht gewertschätzt irgendwie, dass man mit einer Unterstützung in der Vorbereitung finanziell oder mit einem Kaderplatz.
Wir haben jetzt ja über Geld gesprochen. Hier gibt es Preisgelder und ich glaube, die Siegerin, der Sieger, die kriegen jeweils 13.000 Euro. Ist das richtig für den OCC?
Echt?
Ja.
Du warst zumindest letztes Jahr.
Wurde nicht verändert, ist gleich geblieben. Mhm. Zweitplatzierte kriegt dann die Hälfte davon, Drittplatzierte kriegt auch noch 5.000. Was spielt das für eine Rolle bei euch? Irgendwie motiviert das nochmal extra? Findet ihr das angemessen? Würdet ihr euch wünschen, das sollte noch ein bisschen höher ansteigen? Oder ist das okay? Auch im Vergleich vielleicht zum Straßenlauf. Was kriegt man da für einen Sieg? Ja, Daniela, erstmal du.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ziemlich so eine Diskussion in der letzten Zeit. Ja, es, ich glaube, Preisgeld ist immer so eine Sache. Ne? Das, was man von einem Sponsor bekommt, da weiß man halt am Anfang des Jahres, wie viel man bekommt. Das heißt, das ist irgendwie auch ein Einkommen, in Anführungsstrichen, womit man rechnen kann. So Preisgeld, das weiß man halt vorher nie. Das kommt dann irgendwie on top und das ist sicherlich schön. Aber irgendwie, wie gesagt, kann man es halt in der Jahresplanung vorher nicht berücksichtigen. Man sagen, ich gewinne da und dort. Und deswegen höre ich jetzt auf zu arbeiten, weil das wahrscheinlich klappt und dann komme ich über die Runden. Ne? Insofern, aber sicherlich bei dem Niveau, was jetzt, wo wir jetzt angekommen sind, würde ich schon sagen, berechtigt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, boah, UTMB-Sieg sind 20.000, oder? Ist das auch noch so?
Ich weiß gar nicht, ob das mehr
ist. Man sagt, das ist natürlich relativ viel im Vergleich zum UTMB, wo man ja viel länger läuft.
Ja, also CCC weiß ich, ist es sind auch 13.000, das ist dann gleich, ob UTMB vielleicht sogar nochmal, kannst du es vielleicht kurz nachschauen, noch ein paar Euro mehr sind. Genau, aber dafür, dass es halt schon irgendwie so das Rennen dann quasi, also abseits jetzt der Meisterschaften, das Rennen ist, auch vom Selbstverständnis her, hier trifft sich dann sozusagen, hier treffen sich die Besten der Besten, finde ich es jetzt gar nicht zu viel. Also im Gegenteil.
Nee, also ich finde es schon in Ordnung. Ja.
Wenn man auch sagt, also man müsste sich dann auch monatelang eigentlich darauf vielleicht fokussieren, wenn man ganz vorne reinlaufen will.
Ja.
Genau, dann ist das ja gar nicht so viel. Genau, Laura, gib uns mal den Vergleich. Ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, einen deutschen Straßenmarathon gewinnen würde als Frau, was kommt da so an Geld raus?
Um erst einmal einen Schritt kurz zurückzugehen auf die Frage. Also ich finde es auf jeden Fall nicht zu viel. Ich finde es zu wenig, weil ich finde, Laufsport ist generell im Vergleich zu anderen Sportarten noch deutlich unterbezahlt und ich bin immer für mehr Geld auch im Laufsport, weil es steckt so viel dahinter und im Straßenlauf, um die zweite Frage zu beantworten, es ist unterschiedlich. Wenn man jetzt einen World Major gewinnt, Berlin, Boston, Chicago etc., dann, ich glaube, sind es 100.000. Aber das ist natürlich, das ist viel Geld, aber es ist natürlich extrem schwer, einen World Major zu gewinnen. Und auch nicht jeder World Major, ich glaube, Boston 100.000. In deutscher Straßenmarathon, das ist sehr variabel. Wir hatten vor Covid recht gute Preisgelder. Die sind dann komplett eingestürzt. Und selbst nach Covid haben sie sich erstmal nicht erholt, obwohl die Teilnehmerzahlen in den Läufen geboomt haben. Also Straßenlauf ist auch weiter am Boomen. Und es hat sehr lange jetzt gedauert, um wieder einigermaßen ein höheres Niveau der Preisgelder zu erzielen. Aber ja, also die wurden dann einmal gekürzt und dann gut wurden sie nicht wirklich wieder aufgestockt. Ein deutscher Straßenmarathon hängt natürlich jetzt von der Größe ab, nehmen wir Berlin raus. Aber dann liegen wir ungefähr so wie bei einem UTMB-Sieg. Aber es ist ja auch nicht einfach mal ein deutscher Straßenmarathon gewonnen, denn in Deutschland wird ja nicht ein deutsches Teilnehmerfeld gesetzt, sondern es wird international eingeladen und dementsprechend gehen die Preisgelder dann hauptsächlich an afrikanische Managements, die dann das Geld weitergeben an die afrikanischen Athleten, die sie mitbringen. Das heißt, man kann ja auch meistens in einem deutschen Marathon nur beste Deutsche zum Beispiel werden. Und dafür gibt es aber auch häufig gar kein Geld. Und deswegen kann man nicht sagen, auf der Straße verdient man unbedingt mehr als ein Trail. Also das ist eine Hypothese, die würde ich nicht unterschreiben. Ist man jetzt, sagen wir mal, die Beste in der Welt im Straßenlauf, dann verdient man mehr als ein Traillauf. Das würde ich so sagen, ja. Aber sonst jetzt auf, sagen wir mal, deutschen Niveau, Top 3, Straße oder Trail, würde ich sagen, ist ungefähr gleich.
Das ist echt spannend. Ich habe es jetzt noch mal kurz gegoogelt. Also erster Platz UTMB 20.000, 2 und 3, 12 und 8. Und CCC und OCC sind jeweils gleich mit 13, 7,5 und 5. Und genau, die 10. kriegt beim UTMB noch 1.500 und bei den anderen beiden Rennen 1.000. Harter Cut. Aber tatsächlich mit Blick auf die Uhr. Laura, du hast gesagt, du musst noch einen Community-Run leaden.
Ja, genau.
Meine letzte Frage an euch. Abseits vom Rennen, auf was freut ihr euch denn am meisten jetzt in der Woche in Chamonix?
So die Community. Also bei uns jetzt, bei ACG ist schon irgendwie schön. Also man kennt sich ja mittlerweile auch ein bisschen und ist ein schönes Miteinander. das macht auf jeden Fall Spaß und stimmt, glaube ich, auch gut ein auf das, was dann Ende der Woche kommt.
Laura, bei dir?
Ja, ganz genau so. Also die Community und hier in den Bergen zu sein. Ich hatte, wie gesagt, als ich in diesem Vollrennkalender gesehen habe, natürlich die Option zu sagen, nee, auf keinen Fall die UTMB-Woche hier. Da habe ich gesagt, doch, auf jeden Fall die UTMB-Woche hier und mal gucken, wie meine Beine sind. Deswegen, ich bin einfach glücklich, jetzt hier zu sein, die ganze Woche, andere zu supporten, dann natürlich ja auch hoffentlich selber zu laufen. Und ich finde es mit die coolste Woche im Jahr.
Unterschreibe ich.
Super. Vielen Dank euch beiden, dass ihr zu uns ins Alles Laufbar-Chalet gekommen seid.
Mhm. Jawohl.
Genau. Schaltet morgen wieder ein, wie es so schön heißt.
Yep.
Morgen sprechen wir über den CCC, am Mittwoch über den UTMB. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert und dann macht's gut. Ciao.
Tschüss.